Domradio Sternzeit.
Genau, die Sternzeit. Und zwar heute mit
Lea Däuber.
Und mit mir, mit Hilde Regeniter. Und mit dem hier.
Jeder in Israel muss in die Armee gehen. Und ich habe gedacht, wenn ich in der Armee bin, kann ich mein Bestes geben, um meine Familie, Freunde und meinen Staat und mein Land zu verteidigen. Und in der Kampfeinheit, denke ich, habe ich es am besten gemacht.
Wer sagt das?
Das ist Daniel Levy. Er ist 23 Jahre alt und hat 2014 im Gazakrieg gekämpft. In Israel gibt es ja eine allgemeine Wehrpflicht, die für Männer 36 und für Frauen 21 Monate gilt. Und die meisten werden direkt nach der Schule eingezogen. Das war bei Daniel auch so. Und er war eben Teil einer Kampfeinheit. Und für ihn hat das im vergangenen Sommer bedeutet, dass er direkt nach Gaza gegangen ist, um zu kämpfen.
Und um Leute wie Daniel dreht sich heute unsere Sternzeit Klartext zwischen den Fronten, junge Leute im Nahostkonflikt. Und wir stimmen uns gleich schon mal ein bisschen auf das Thema ein mit einer anderen Stimme aus Jerusalem. Junge Menschen im Nahostkonflikt, so heißt unsere Sternzeit heute. Wir sprechen über junge Leute in Israel und den Palästinensergebieten und die haben ja 2014 ein Jahr hinter sich, das wirklich alles andere als friedlich war, ne Lea?
Ja, das kann man leider wohl sagen. Im Sommer war ja der letzte Gazakrieg und dann waren ja noch die Unruhen in Jerusalem.
Und im Norden des Landes an der Grenze zum Libanon, da gibt es aktuell auch schon wieder Ärger zwischen israelischen Soldaten und der Hisbollah.
Ja, also die Situation ist wirklich maximal angespannt und irgendwie müssen die Leute in der Situation auch weiterleben und weitermachen.
Und wie sie das machen, vor allem auch die Jüngeren im Land, das hast du recherchiert für unsere Sendung heute. Wir haben vor der Sendung mit dem deutschen Benediktinerpater Nikodemus Schnabel gesprochen. Der lebt schon lange in Jerusalem und er sagt:
Das ist das, was mich immer ermutigt in dem Land. Wenn man mit den normalen Leuten spricht, das sind ganz normale Sehnsüchte. Wie bekomme ich einen Partner? Wie habe ich einen Arbeitsplatz, der sicher ist? Wie kann ich meine Familie ernähren? Das sind eigentlich diese kleinen Fragen. Und diese große Politik wird sich dann oft eher von den Politikern gemacht. Aber die Menschen haben eigentlich die Sehnsüchte, die alle Menschen auf der Welt haben. Und ich würde mir einfach wünschen, ja, dass vielleicht diese Stimmen der normalen Menschen lauter werden, die eigentlich sich wünschen, mit wem ich spreche, die sagen, wir wollen noch im Frieden leben, wir wollen den Frieden, wir wollen keinen Krieg, wir wollen das alles nicht.
Und so habe ich das eigentlich auch erlebt. Die allermeisten Leute wollen ein ganz normales Leben führen und zwar in Frieden. Aber es gibt leider auch Extremisten, die auf beiden Seiten bisher immer wieder alle Friedensbemühungen erfolgreich torpediert haben.
Was bestimmt auch an einem gewissen Fantasiemangel liegt. Manchen Leuten gelingt es offensichtlich einfach nicht, sich mal in die Situation der vermeintlichen Gegner zu versetzen. Und ich glaube, wir können uns einfach dem anschließen, was Pater Nikodemus sagt.
Ich wünsche mir eigentlich auch wirklich für das nächste Jahr, dass da eine wachsende Bereitschaft zum Dialog entsteht und dass eben, ja, man sich zuhört und auch entdeckt, der andere ist genauso Mensch wie ich auch, egal ob er Muslim ist, Jude ist oder Christ ist, egal welche Hautfarbe er hat, ob er Mann oder Frau ist, sind erstmal alle Menschen, alle sind wir auch Gottes Kinder und das wünsche ich mir, dass da irgendwie manche Leute sozusagen einen neuen Blick auf ihre Mitmenschen hier im Land auch gewinnen.
Das sagt Pater Nikodemus Schnabel in Jerusalem und was junge Leute in dem Land sagen, dazu kann uns unsere Reporterin Lea Däuber gleich mehr sagen. Sie war 2 Wochen lang in Israel unterwegs, hat sich viel unterhalten und bevor wir da ins Detail gehen, stellen wir gleich erstmal Lea noch kurz vor. In unserer Sternzeit sprechen wir heute über junge Leute im Heiligen Land in Israel. Unsere Reporterin, die da hingefahren ist und sich mit vielen jungen Leuten unterhalten hat, das ist Lea Däuber. Lea, wie alt bist du?
Ich bin 23.
Was ist dein Beruf?
Ja, also eigentlich bin ich noch Studentin. Ich studiere in Berlin European Studies und nebenbei arbeite ich als freie Journalistin.
Hast du auch Hobbys?
Ich habe auch Hobbys. Neben dem Schreiben mache ich ganz gerne Sport. Ich spiele viel Fußball und gehe viel laufen.
Wie hast du vor deiner Israel-Reise Nachrichten über den Nahostkonflikt gesehen?
Ja, schwierig zu sagen. Es ist, glaube ich, sowas, das kommt ja fast jeden Tag in den Nachrichten. Das läuft immer so ab. Man sieht meistens die gleichen Bilder und hat irgendwie das Gefühl, man weiß viel über den Nahostkonflikt. Aber wenn man sich dann wirklich die Frage stellt, was weiß man eigentlich, ist das, glaube ich, relativ wenig.
Aber da hat deine Reise wahrscheinlich einiges verändert. Wie siehst du die Nachrichten heute, nachdem du wieder zurück bist?
Ja, heute sieht man sie natürlich differenzierter. Ich kann alles ein bisschen besser einordnen auf jeden Fall. Und ich glaube, ich würde mir weniger ein Urteil bilden als noch vor der Reise wahrscheinlich.
Also man könnte sagen, du hast einen differenzierteren Blick bekommen. Wie bist du überhaupt auf Israel gekommen? Warum bist du da hingefahren?
Ja, so der Auslöser war, glaube ich, wirklich der Krieg im Sommer. Da haben ja viel auch in den deutschen Medien wurde darüber berichtet und vor allem eben auf meiner Facebook-Timeline, wo meine Freunde viele Geschichten geteilt haben und immer mehr auch irgendwie Diskussionen stattgefunden haben. Die einen haben sich dann auf die eine und die anderen eben auf die andere Seite geschlagen. Und irgendwie konnte ich mich so gar nicht entscheiden und auch gar nicht richtig einordnen, was da eigentlich passiert. Da habe ich gedacht, irgendwie muss ich da mal hin und mir das mal angucken.
Du bist hingefahren, hast dir das angeguckt und du hast auch immer wieder Interviews aufgezeichnet. Was du uns für Stimmen mitgebracht hast, das hören wir eben heute in der Sternzeit. Und damit starten wir dann gleich im ersten Teil unserer Sternzeit Klartext. Bis gleich.
Domradio Sternzeit. Klartext.
Zwischen den Fronten. Junge Leute im Nahostkonflikt. Für diese Sternzeit Klartext warst du, Lea Däuber, unsere Reporterin, 2 Wochen lang in Israel und Palästina unterwegs. Und du hast ganz verschiedene Leute getroffen und mit ihnen über den Gazakrieg, den letzten Gazakrieg, bis heute letzten Gazakrieg 2014 und die aktuelle Situation im Land gesprochen. Warum hast du dich auf nach Israel gemacht?
Der Grund war tatsächlich der Gazakrieg jetzt im Sommer. Ich weiß nicht, ob du dich da noch gut daran erinnern kannst. Bei mir zumindest war nicht nur irgendwie der Krieg in Israel, der getobt hat, sondern irgendwie auch meine Freunde auf Facebook, die irgendwie hin und her Artikel geteilt haben mit Bildern aus Gaza, mit Bildern aus Israel. Und und irgendwie hat sich dann immer mehr haben sich Unterstützer für die israelische und für die palästinensische Seite gefunden.
Ja, dieser Nahostkonflikt, der polarisiert wahnsinnig. Ne? Man kann da kaum mit jemandem drüber reden, ohne dass dann irgendwann die Fetzen fliegen. Bei Facebook war das eben der Gazakrieg, dieser Auslöser, dass da so ein Shitstorm vielleicht auch losging gegen Einzelne.
Ja, genau. Also man hat halt irgendwie die Bilder nicht nur im Fernsehen gesehen, sondern eben auch im Internet. Es gab ja irgendwann dann auch in Deutschland anti-israelische Demonstrationen. Und meine Freunde eben, die auch ganz stark irgendwie Meinungen entwickelt haben. Und ich habe so gar nicht irgendwie was damit anfangen können. Und das war irgendwie so auch der Punkt, dass ich gedacht habe, eigentlich muss ich da mal hinfahren und irgendwie rausfinden, ja, wie ich das eigentlich sehe oder wie die Situation dort vor Ort ist.
Du bist dann hingefahren. Wo warst du genau? Etwa auch in Gaza selbst?
Also ich war in Tel Aviv, in Jerusalem und in Ramallah, in Palästina. Aber man muss da auch so ein bisschen einen Blick halten. Israel ist eben sehr klein, ist ungefähr so groß wie Hessen. Im Westen liegt ja das Mittelmeer und drumherum eben die ganzen muslimischen Staaten. Und in der Mitte dann dieses palästinensische Gebiet, das man Westjordanland nennt.
Genau, und das ist aber jetzt nicht Gaza.
Nee, genau, das ist nicht Gaza. Gaza liegt im Süden zwischen dem Mittelmeer und Israel. Und es gibt auch keine Verbindung zwischen dem Westjordanland und Gaza. Also Gaza ist so ein ganz kleiner, winziger Bereich, kleiner als Wien oder Bremen zum Beispiel.
Und da bist du nicht gewesen im Gazastreifen. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen schwierig gewesen, ne?
Genau, da bin ich nicht gewesen. Ich wär gerne hingefahren, weil das ja auch sozusagen im Zentrum dieses Konfliktes liegt oder lag. Das ist aber im Moment nicht möglich. Die Situation ist wirklich schwierig, sehr gefährlich auch. Und während des Krieges ist Gaza stark beschossen worden und auch massiv zerstört worden. Das hat auch der Professor Stefan Stetter von der Bundeswehruniversität erzählt, mit dem ich im Vorfeld über den Konflikt gesprochen habe.
Es gab mehr als 5000 israelische Luftschläge auf Gaza. Gaza ist ganz erheblich verwüstet und zerstört worden. Die humanitären Verwerfungen sind ganz massiv im Gazastreifen. Die Palästinenser, die ihre Wohnungen verlassen mussten wegen der Angriffe, die in akuter Gefahr waren, weil nie klar war während dieses Krieges, wo in Gaza überhaupt ein sicherer Ort ist. Die gab es während des Krieges. In dem Sinne nicht, von einer Bevölkerung von 1,7 Millionen Menschen, die im Gazastreifen leben, sind während des Krieges 500.000 auf der Flucht gewesen.
Ja, und der Herr Stetter spricht ja noch von auf der Flucht, aber man muss eben im Hinterkopf behalten, eigentlich kann man im Gaza nirgendwo hinfliehen, weil Israel und Ägypten die Grenzen geschlossen haben. Das heißt, bei den Angriffen konnten die Menschen eigentlich nirgendwo hin. Und während des Krieges im Sommer, der ja 50 Tage gedauert hat, sind 18.000 Häuser zerstört worden und noch heute gibt es eigentlich keine stabile Wasser- oder Stromversorgung.
Es war der blutigste der 3 Gaza-Kriege. Es gab 66 Tote auf israelischer Seite in diesem Krieg. Davon waren 6 Zivilisten, die bei Raketenangriffen ums Leben gekommen sind. Auf palästinensischer Seite gab es über 2.100 Tote, von denen die Mehrzahl Zivilisten gewesen sind, nämlich 1.500. Das sind also ganz erhebliche Opferzahlen, insbesondere auf der palästinensischen Seite.
Ja, es sind immer abstrakte Zahlen. Man muss sich klar machen, da steckt hinter jeder Zahl ein Schicksal. Sag mal, was war nochmal der Auslöser des Krieges?
Ja, dass Mitglieder der Hamas 3 israelische Jugendliche entführt und dann ermordet haben. Die Hamas ist ja eine radikale islamische Organisation in Gaza. Und die Reaktion darauf, die war in Israel eben sehr, sehr emotional, waren junge Menschen, die da ums Leben gekommen sind. Und die Menschen waren entsetzt. Und in dieser aufgeheizten Stimmung haben dann Israelis einen palästinensischen Jungen aus Jerusalem entführt und lebendig verbrannt.
Was genauso furchtbar war. Danach ist dann der Krieg ausgebrochen?
Ja, erstmal haben islamische und nicht-islamische Splittergruppen verstärkt damit angefangen, Israel aus Gaza eben mit Raketen zu beschießen. Und die Hamas hat sich nach den Verhaftungen von Mitgliedern der eigenen Organisation eben auch diesen Raketenangriffen angeschossen und eben auch selbst Raketen geschossen.
Und dann hat Israel damit reagiert, dass es in den Gazastreifen bombardiert hat und dann auch einmarschiert ist. Das alles in diesem Sommer?
Ja, genau. Also irgendwie, ich finde, wir haben jetzt irgendwie gesagt, was war der Auslöser des Gaza-Krieges, wenn man ganz genau hinguckt, ist es ja eigentlich irgendwie, wie soll ich sagen, sarkastisch, irgendwie von Anfang des Krieges zu sprechen in Israel. Herrscht eigentlich, seit es Israel gibt, Krieg. Israel ist ja 1948 gegründet worden und durch seine Lage, Israel liegt umringt eben von den muslimischen Staaten, die kurz gesagt die Existenzberechtigung von Israel eben anzweifeln. Er befindet sich Israel eigentlich permanent in einem Ausnahmezustand. Und die Bedrohung von außen ist eben allgegenwärtig und wird so ja auch auf die Jugendlichen und Kinder eben transportiert.
Und was das für die jungen Leute im Land bedeutet, darüber machen wir uns heute Gedanken, darüber sprechen wir heute in der Sternzeit.
Domradio Sternzeit. Klartext.
Jeder in Israel muss in die Armee gehen und ich habe gedacht, wenn ich in der Armee bin, kann ich mein Bestes geben, um meine Familie, Freunde und meinen Staat und mein Land zu verteidigen. Und in der Kampfeinheit, denke ich, habe ich es am besten gemacht.
Das haben wir eben schon mal gehört. Ich habe mir den Namen gemerkt. Daniel Levy, ein junger israelischer Soldat, ne, Lea?
Ja, genau. Der Daniel, er ist 23 Jahre alt, also genauso alt wie ich und war direkt nach seiner Grundausbildung in Gaza während des Krieges jetzt im Sommer.
Wo hast du ihn denn überhaupt getroffen?
Das war ganz unspektakulär. Wir haben ihn in einem Hotel getroffen, zusammen mit einer lesbischen Jüdin, die über ihren Alltag gesprochen hat.
Oha.
Ja, das war sehr interessant und die beiden haben sich auch direkt super verstanden und haben auch ein bisschen auf Hebräisch zwischenzeitlich gesprochen. Also unspektakulär, aber interessant.
Und wie hat er auf euch reagiert? Da kam dann so eine Gruppe deutscher Journalisten und denen hat er jetzt Rede und Antwort gestanden. War das für den normal? Wie kam dir das vor?
Ja, das war ein unheimlich ruhiger Typ, der sich auch gar nicht so beeindrucken ließ von unserer doch irgendwie 10-köpfigen Journalistentruppe, die alle irgendwie von ihm erfahren wollte, wie das eben ist, in diesem Krieg zu kämpfen. Und der war aber ganz ruhig, hat ganz langsam geantwortet und schien fast so ein bisschen überrascht wie wir das eben so außergewöhnlich empfunden haben.
Und du hast gesagt, er war gerade mal 23. Wirkte der denn auch, kam der dir so alt vor wie du oder dadurch, dass er eben jetzt diese Kriegserfahrung hatte, älter? Wie war das?
Ja, so natürlich bei dem Thema Krieg, so wie er darüber gesprochen hat, habe ich schon manchmal gedacht, wie ein alter Mann irgendwie, wie er spricht und wie er das auch bewertet. Aber gleichzeitig hat er zum Beispiel auch erzählt, einmal ist er irgendwie, als sie aus Gaza wieder rausgefahren sind, hatte seinen Vater angerufen, der hatte irgendwie eine Reise nach Thailand, glaube ich, geplant, hat gesagt, Papa, bitte sag die Reise noch nicht ab, vielleicht kann ich ja doch fahren. Und dann war das irgendwie wieder so ein, ja, wie halt so ein 23-Jähriger, der mit seinen Freunden nach Thailand fliegt.
Mhm. Du hast eben gesagt, der Daniel musste sofort, nachdem er als Soldat ausgebildet war, ab in den Gaza-Krieg. Was genau hat er da gemacht?
Ja, der war Gunner, hat er mir gesagt. Also der war eben in diesem Panzer drinne und hat, ja, wie soll ich sagen, das Schießrohr, also das, was schießt in einem Panzer, eben selbst gesteuert.
Hören wir doch nochmal rein.
I was a commander and I trained soldier and I gave them the...
Ich bin Kommandeur und ein ausgebildeter Soldat, aber im Krieg war ich Gunner, der im Panzer das Schießrohr verantwortet. Die ersten 2 Wochen waren wir außerhalb von Gaza positioniert und haben gewartet, bis wir den Befehl bekommen haben, reinzugehen nach Gaza. Dann waren wir für 18 Tage dort.
Wir waren 18 Tage.
Ja, und da haben sie dann vor allem erstmal nur gewartet.
Boah, das stelle ich mir ganz furchtbar vor, wenn man da immer im Anschlag praktisch steht. Ist das nicht total zermürbend? Hat er dazu noch was gesagt?
Ja, er hat gesagt, ich soll mir das ungefähr so vorstellen, wie wenn man in einem Auto sitzt mit seinen Freunden. Das ist halt irgendwie so die ersten 4 Stunden lustig und dann will man da eigentlich irgendwie nur noch raus.
Mhm. Und hat er erzählt, wie sie dieses Warten überbrückt haben? Was haben die da gemacht?
Ja, er hat irgendwie so ein bisschen beschrieben, man kann zum Beispiel auch gar nicht schlafen am Stück. Es ist jetzt nicht so, dass man 8 Stunden am Stück schlafen kann, sondern irgendwie immer nur so ein paar Minuten, ein paar Sekunden. Und ja, am Ende nervt man sich irgendwie nur noch, hat er allerdings auch halb lachend erzählt.
War der denn sehr offen? Hat er so alles ausgepackt von dem, was ihn da bewegt hat?
Ja, ich hatte teilweise das Gefühl, dass er irgendwie auch natürlich nicht, vor allem was dann in Gaza passiert ist, da wollte er, glaube ich, nicht so offen drüber sprechen. Aber gleichzeitig hat man schon gemerkt, dass er auch sehr stolz darauf ist, was er macht. Er hat doch irgendwie so eine kleine Ehrennadel mitgebracht von seiner Kompagnon, wo er eben seine Ausbildung genossen hat. Und er hätte zum Beispiel auch nicht nach Gaza gehen müssen.
Hm. Das heißt, er hat sich freiwillig gemeldet.
Ja, genau. Er hat sich freiwillig gemeldet und ja, es hat sich eben entschieden, mit seiner Kommunion eben nochmal nach Gaza zu gehen. Und das ist natürlich schon außergewöhnlich für jemanden so jung. Menschen.
18 Tage lang war er, glaube ich, in Gaza. Du sagst, er wollte nicht alles preisgeben. Hat er trotzdem ein bisschen erzählt, was er da gesehen hat?
Ja, doch, das hat er schon. Er hat irgendwie die Situation beschrieben. In Gaza ist ja sehr unübersichtlich. Hamas sind ja... Die haben ja viel auch irgendwie, ja, wie soll ich sagen, Orte gesucht, wo auch Zivilisten sich aufhalten. Und er hat gesagt, es ist schon eine belastende Situation, wenn du nie weißt, ist das Freund oder Feind, wie soll ich reagieren? Also er hat irgendwie ja viel darüber gesprochen, wie unsicher oder welches Gefühl er eben hatte. Und das ist eben die Verunsicherung die ganze Zeit in dieser Situation.
Hat er auch gesagt, ob er mal jemanden getötet hat, solche Dinge?
Das hat er tatsächlich nicht. Ich habe allerdings auch nicht nachgefragt, weil es mir schon schien, dass er sich auch nicht sehr wohl fühlt in der Situation.
Hat er denn verraten, wie er sich in Gaza in diesem ganzen Konflikt gefühlt hat?
Ja, also er hat viel eben von Müdigkeit auch gesprochen. Das war ganz klar. Also immer wieder hat er gesagt, ja, das ist müde oder ich war müde in diesen Tagen in Gaza.
There were times that I was scared, okay? I won't lie. I remember one time that we were...
Es gab Zeiten, da hatte ich Angst. Ich möchte nicht lügen. Ich erinnere mich daran, wie unser Panzer einmal fast schon auf dem Kopf stand und wir hingen in der Luft und ich dachte, okay, jetzt ist der Moment, über mein Leben nachzudenken. Also ja, ich hatte Angst.
Now I need to think about my life now. So yes, I was scared.
Ja, für mich war diese Alltäglichkeit irgendwie, wie er das auch erzählt hat, schon eindrücklich. Der Militärdienst und auch der Krieg sind in Israel ja bis zu einem gewissen Grad einfach was Normales. In Deutschland ist es ja ein Anblick von Waffen selbst eben eigentlich sehr selten. Und in Israel ist es eben ganz anders. Da laufen Soldaten permanent über die Straßen, ständig werden Taschen durchsucht, wenn man irgendwie in ein Gebäude rein möchte. Und der Militärdienst, ja, den man irgendwie nach der Schule mit 18, 19 Jahren macht, gehört einfach zum Alltag. Die Männer werden ständig zu Reserveübungen eingezogen und viele Gespräche beginnen eigentlich auch mit der Frage, wo hast du eigentlich gedient? Und Daniels Bruder zum Beispiel war auch schon Soldat wie er selbst.
Da habe ich jetzt sofort gedacht, oh Gott, die armen Eltern, beide Söhne Soldat. Hat der Daniel was erzählt darüber, was seine Eltern von dem Einsatz gedacht haben?
Ja, der Daniel hat eben gesagt, ne, ist was sehr Alltägliches. Im Hebräischen übersetzt aufs Deutsche heißt ja die Armee auch eigentlich Verteidigungsarmee. Daniel sagt eben darüber.
Meine Eltern unterstützen mich. Zunächst glauben sie an die Armee und sie wissen, dass die Armee die Menschen beschützt. Auf der anderen Seite sind sie natürlich Eltern und sie machen sich Sorgen. Nachdem ich in Gaza war, hat mir meine Mutter gesagt, dass sie jede Nacht um 4 Uhr nachts aufgewacht ist, weil sie nicht schlafen konnte, weil sie an mich gedacht hat, wie es mir geht. Und immer wenn sie gehört hat, dass Soldaten getötet wurden, hat sie direkt an mich gedacht. Aber sie wusste, dass ich mache, was ich machen muss.
Dass ich mache, was ich machen muss. Also eine Selbstverständlichkeit, mit der auch die Eltern sehen, das ist einfach so, das kann man nicht anders machen. Irgendwie krass für uns, ne?
Ja, dieses Verständnis ist einfach grundlegend anders als in Deutschland. Israelis denken irgendwie sehr viel militärischer, kann man glaube ich sagen. Der Dienst ist eben eine Ehre, ist eine Pflicht für alle. Und Ja, und wenn du halt irgendwie, ja, wenn es eben so ein großer Teil der Gesellschaft ist, dann ist es für die Menschen, glaube ich, sehr viel selbstverständlicher. Es ist zwar einerseits so, dass irgendwie nur noch 80% auch den Militärdienst machen, aber für Daniel zum Beispiel stand es eigentlich nie außer Frage.
Wird Daniel denn jetzt auch noch weiter als Soldat arbeiten?
Also jetzt erstmal macht er die, ja, ich würde sagen, fast obligatorische Weltreise, die fast alle Israelis nach ihrem Militärdienst
machen. Ist das so?
Machen. Ja, ja, also wenn man auch so anderswo in der Welt unterwegs ist, trifft man ständig junge Israelis, die alle gerade von ihrem Militärdienst kommen. Das ist eigentlich ganz, ganz spannend. Aber jetzt ist er gerade 24 geworden im Ende des Jahres und jetzt will er auch tatsächlich erst zur Uni und erstmal studieren.
Im kommenden Jahr möchte ich anfangen zu studieren, und zwar Recht und Philosophie. Jetzt bin ich kein Soldat mehr, aber die Armee kann mich wieder berufen und wenn sie das tut, dann werde ich gehen.
Also Daniel steht voll hinter dem, was er als Soldat im Gazakrieg getan hat oder auch nicht, das wissen wir jetzt zum Teil gar nicht so genau, und er steht voll hinter seiner Armee. Mehr darüber, wie junge Menschen den Nahostkonflikt sehen und erleben, gibt es gleich im nächsten Teil der Sternzeit-Reportage. Und dann wechseln wir die Seite, dann sprechen wir mit einem jungen Palästinenser.
Klartext.
Lea, wo sind wir gerade?
Ja, ich war nicht nur in Israel, sondern auch in Ramallah, in Palästina, wo die meisten Menschen eben Muslime sind. Und wir haben gerade die Anfänge des Freitagsgebiets gehört. Palästina, wenn ich Palästina sage, das ist im Übrigen eher so ein Gebiet, würde ich mal sagen. Also keine festen Staatsgrenzen, zumindest historisch gesehen, der Begriff Palästina. Als Staat Palästina ja, wird da nicht immer nicht von allen Staaten anerkannt. Deutschland und die USA erkennen Palästina beispielsweise nicht an. Und die Menschen, die dort leben, erheben zumindest Anspruch eben auf das, was Israel 1967 besetzt hat, nämlich das Westjordanland und den Gazastreifen und auch Ostjerusalem.
Das heißt, wo Israel heute liegt, ist das historische Palästina?
Es ist natürlich sehr viel komplizierter. Verkürzt gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Holocaust auch sollte das Volk Israel ja eben einen jüdischen Staat bekommen. Und die Gebiete standen damals unter dem britischen Mandat. Und 1947 gab es eben einen Teilungsplan. Einen Teilungsplan eben deswegen, weil das Land natürlich nicht unbesiedelt war.
Das war nicht unbesiedelt, weil da eben die Palästinenser gelebt haben.
Ja, die arabische Seite zweifelt diesen Plan, den es damals gab, eben auch noch grundsätzlich an. Als Israel gegründet wurde, kam es eben zum Krieg, den die Palästinenser verloren haben. Viele mussten fliehen und 1967 verloren sie dann eben auch noch Westjordanland und den Gazastreifen eben im sechsjährigen Krieg an Israel.
Du hast auch mit einem jungen Palästinenser gesprochen. Wer war das?
Dort habe ich mit Obada Shataya, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, gesprochen. Er ist 24 Jahre alt und ein Freiwilliger in einer Jugend-NGO, die One Voice heißt.
Was ist das für eine NGO?
Diese Organisation gibt es seit 2002. Die Jugendorganisation setzt sich für eine Zwei-Staaten-Lösung ein und eine palästinensisch-israelische Organisation.
Und was hat Obada gesagt über die Situation und den Krieg?
Im Gespräch mit ihm ist mir wieder irgendwie klar geworden, wie schwierig dieser Konflikt eigentlich ist, weil jeder seine eigene Wahrheit hat. Ich hatte vorher eben mit dem Daniel gesprochen, den wir vorher gehört hatten, dem Soldaten, dem Jungen. Und der zieht ja eben in den Krieg, um sein Land zu verteidigen. Und auf der anderen Seite hat man so Menschen wie den Obada und der berichtet ganz anders über den Gazakrieg.
So the situation in Gaza. Die Situation in Gaza war sehr hart, denn von Anfang an hatte niemand erwartet, dass der Krieg so intensiv sein würde, und in der Westbank war es ähnlich. Nur unsere Frustration war viel größer, weil wir die Menschen in Gaza sehen, wie sie angegriffen werden, aber wir können nichts tun.
Ja, also für ihn ist das Leben natürlich ganz anders als für den Daniel. Wenn man in der Westbank lebt, also eben Westjordanland, dann muss man nach Jerusalem, um beispielsweise ein Visum zu bekommen. Und Obada hat eben im Ausland auch studiert und reist gerne. Aber um eben so ein Visum zu bekommen, muss man nach Jerusalem gehen. Und dafür braucht man eine spezielle Genehmigung. Und das ist eben sehr schwierig, die zu kriegen.
Du hast von der Grenze gesprochen. Wie sieht die Grenze aus?
Ja, seit 2002 gibt es eine knapp 800 Kilometer lange Sperranlage, also sowas wie eine Mauer, die ist bis zu 9 Meter hoch. Und diese haben eben die Israelis entlang der Grenze gezogen. Und das bedeutet eben, wenn man nach Jerusalem möchte, muss man eben über diese Mauer beziehungsweise eben durch die Checkpoints durch. Und genau, für den Obada bedeutet das eben, dass er sogar manches Mal dann auch illegal eben nach Jerusalem gereist ist.
Das heißt, er ist einfach über die Mauer?
Ja, das war ein bisschen absurd, auch als es mir erzählt hat. Die klettern eben mit Hilfe von Seilen über diese Mauer, gehen dann irgendwie ganz normal im Anzug im Zweifel in die ausländischen Botschaften, holen sich ihr Visum und klettern dann mit dem Seil wieder zurück.
Und was denkt Obada darüber? Das hast du ihn auch gefragt.
Es ist sehr hart für uns alle, aber für mich ist es besonders enttäuschend, weil ich schon, als ich in der Schule war, viel gereist bin und ich 5-6 Mal außerhalb des Landes war und in Europa. Also ich weiß, wie wirkliches Leben aussieht.
Trotzdem ist Krieg für ihn keine Lösung.
Meine Generation, wir wussten im Krieg im vergangenen Jahr, dass auch wenn wir reagieren und gegen die Israelis vorgehen würden, sagen wir mit militärischen Mitteln, dann würde es den Palästinensern nicht helfen. Es würde mehr Leben kosten und mehr Zerstörung in Palästina bringen. Das Beste, was Leute tun konnten, war zu demonstrieren.
Ja, und genau das macht eben die NGO. Sie setzt sich nicht für eine militärische Lösung ein, sondern für die Zwei-Staaten-Lösung. Obada erklärt.
Wir entwickeln hauptsächlich Initiativen, arbeiten mit den Menschen, versuchen ihnen Hoffnung zu geben und versuchen ihnen die Augen zu öffnen für die Tatsache, dass die Zwei-Staaten-Lösung das Beste ist, was wir erreichen können für uns Palästinenser. Einfach, weil es die realistischste, programmatischste und anerkannteste Lösung international ist.
Aber sag mal, Lea, du hast doch gesagt, das ist eine palästinensisch-israelische Organisation.
Ja, genau, da arbeiten junge Menschen eben aus beiden Ländern zusammen, was ich eigentlich persönlich sehr schön finde. Ich habe ihn auch auf mein Treffen eben mit dem Daniel angesprochen, dem jungen Soldaten, und was er dazu denkt, denn die beiden haben ja eigentlich grundverschiedene Haltungen und ja, inwiefern da überhaupt Frieden möglich ist.
Und was hat er geantwortet?
Ja, er hat gesagt, dass die Situation eben schwierig sei. Alle Menschen seien irgendwie am Anfang gleich und dann ja, würden sie eben in solche Konflikte hineingeboren, die schon sehr lange bestehen und eine lange Geschichte haben. Über die Zukunft sagt er deshalb auch.
Ich möchte lieber hoffen als die Zukunft voraussehen, denn wenn ich es voraussehe, weiß ich, dass sich nichts tun wird. Hamas nichts tut, Fatah nichts tut. Aber das sind die zwei wichtigsten Parteien in Palästina. Das bedeutet, dass nichts passiert und wir für immer in dieser Situation feststecken. Das glauben auch sehr viele Menschen, dass wir auf den Tag des jüngsten Gerichts warten müssen und unser Messias uns rettet. Aber ich hoffe, dass der Konflikt durch die Kooperation von NGOs und der Regierung möglich sein wird, um die Zwei-Staaten-Lösung zu erreichen.
Das klingt zumindest ein bisschen hoffnungsvoll, und mit dieser leichten Hoffnung auf eine Lösung im Nahostkonflikt beenden wir diesen Teil unserer Sternzeit Klartext. Gleich gibt's dann das Wort, und das hat unsere Reporterin Lea Däuber ausgesucht. Gleich mehr.
Ihr, die ihr sicher wohnt in euren gewärmten Häusern. Ihr, die ihr bei der Heimkehr am Abend warmes Essen findet und Freudensgesichter. Fragt, ob das ein Mann ist, der arbeitet im Schlamm, der kennt keinen Frieden, der kämpft um ein Stück Brot, der stirbt auf ein Ja, auf ein Nein hin. Fragt, ob das eine Frau ist, kahlgeschoren und ohne Namen, ohne Kraft der Erinnerung mehr, leer die Augen und kalt der Schoß, wie eine Kröte im Winter. Denkt, dass dieses Gewesen, diese Worte gebiete ich euch, ins Herzen schärft sie euch ein, wenn ihr im Haus seid oder hinausgeht, wenn ihr euch niederlegt oder erhebt, sprecht sie wieder und wieder zu euren Söhnen. Sonst sollen eure Häuser zerbersten, Krankheiten über euch kommen, eure Nachgeborenen das Gesicht von euch wenden.
Und den Text, den wir gerade gehört haben in dein Wort drauf, Lea, den hast du ausgesucht. Was war das?
Das war ein Gedicht des italienisch-jüdischen Dichter und Schriftstellers Primo Levi. Er war Chemiker und wurde 1943 nach Auschwitz deportiert. Er überlebte und schrieb danach über seine Zeit im Konzentrationslager. Und ja, das Gedicht, man hat es ja vielleicht auch rausgehört, beschreibt eben einmal die Situation damals im Holocaust und ermahnt eben die nachfolgenden Generationen heute nicht zu vergessen, was damals passiert ist. Und ich habe das eben ausgewählt, weil mir ganz klar oder weil mir sehr deutlich geworden ist in Israel, was der Holocaust eigentlich für die Menschen dort heute noch bedeutet. Ja, viele junge Menschen sind in Familien geboren, wo eine ganze Generation ausgelöscht wurde und wo die Eltern nie ihre Großeltern kennengelernt haben. Und das ist einfach sehr präsent noch in Israel und auch eben in diesem Konflikt noch sehr präsent.
Das heißt, man darf nie über Israel sprechen, ohne den Holocaust auch mitzudenken. Das müssen wir im Hinterkopf haben, wenn wir gleich weitersprechen über junge Menschen im Nahostkonflikt. Unsere Reporterin Lea Däuber, die war in Israel und Palästina unterwegs. Lea, wir haben jetzt schon einen jungen Soldaten gehört und wir haben einen jungen palästinensischen NGO-Aktivisten gehört. Was war für dich am eindrücklichsten?
Ja, am eindrücklichsten war, glaube ich, mein Besuch in einem Kibbutz, einer Siedlung nur wenige Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Dort habe ich eine Schule besucht, die ungefähr 1000 Schüler hat und nur 4 Kilometer vom Gazastreifen entfernt ist. Und ja, das am eindrücklichsten war, glaube ich, 15 Sekunden. So lange dauert es nämlich Krieg zwischen Bombenalarm und dem Einschlag einer Bombe dort, wo ich in diesem Kibbutz eben war. 15 Sekunden und diese Zahl wusste dort jedes Kind. Und das hat mich irgendwie sehr bewegt.
Wie sieht es denn in der Schule aus, in der 15 Sekunden alles entscheiden können?
Ja, das ist irgendwie sehr bizarr. Es war ein total schöner Tag, blauer Himmel, Sonnenschein, total warm. Und alles ist sehr hell gemacht, offen. Die Jugendlichen saßen irgendwie so in einer amerikanischen Highschool zusammen auf dem Rasen, haben zusammen gespielt. Also irgendwie ganz konträr zu dem sozusagen, was wir uns da eigentlich angeschaut haben.
Und du hast dann auch die Schulleiterin getroffen?
Ja, genau. Ich bin mit ihr dann durch das Schulgebäude und da hat sie halt eben so erzählt, was man sieht und was sie in dieser Situation auch in der Schule gemacht haben, um die Kinder zu schützen.
Und das ganze, die ganze Schule ist geschützt gegen Raketen.
Kol kita, kol makom, yesh gam baderech.
Wie ihr vielleicht gesehen habt, hier das Haus ist jede Schulklasse und auch zwischen den Schulklassen gibt es solche Bunker, da man unterstehen kann, dass wenn man Alarm hört, kann man gleich in den Bunker gehen.
Ja, sie sagt vor allem auch, dass die Jugendlichen immer noch sehr berührt sind von dem, was eben im Sommer passiert ist.
Wir sind sehr bewusst, dass wir sehr viel investieren müssen, um die Schüler zu beruhigen, vor allem wenn die Situation brenzlig wird. Wir haben sehr schwierige Zeit gehabt diesen Sommer während des Krieges, obwohl es Sommerferien waren und eigentlich ziemlich viele Schüler waren überhaupt nicht in der Gegend, sind weggefahren.
ואנחנו פועלים בבית הספר כדי לתת לילדים הרגשה של חזרה לשגרה, למרות שהמתח עדיין באוויר.
Was wichtig ist zu wissen, dass diese Spannung sich nicht vollständig abgebaut hat. Wir spüren das mit den Schülern immer noch und wir machen sehr viele Aktivitäten, um die Schüler wieder auf das Niveau zu bringen, das es erlaubt, zu studieren und zu lernen und fernhandeln.
Ich meine, das kann man sich gut vorstellen, dass es nicht so spurlos an einem vorbeigeht, wenn man da die ganze Zeit Angst vor Raketen haben muss. Sag mal, Lea, hast du denn auch mit Schülern gesprochen?
Ja, genau. Ich habe auch Schüler dort vor Ort sprechen können, unter anderem Julia, sie ist 17 Jahre alt und ein großes Thema im Krieg im vergangenen Sommer waren ja die Tunnel, also Tunnel von Ägypten und zwischen Ägypten und Gaza und Israel, die gegraben wurden von Gaza-Seite aus, um eben Versorgung mit Waffen, aber auch anderen Gütern wie Lebensmitteln zum Beispiel zu ermöglichen. Der Angriff Israels war dann ja auch so ein bisschen, stand eben der Zweck, die Tunnel zu zerstören und Julia ist damit auch unmittelbar in Berührung gekommen.
I part of the time I was in the kibbutz and for a while I was with my.
Anfangs war ich während des Krieges in unserer Kibbutz-Siedlung und eine Weile war ich bei meinem Onkel, weil es einen Tunnel gab, nur wenige Kilometer von meinem Haus entfernt, wo Terroristen herauskamen. Und meine Eltern wollten nicht, dass ich und meine Schwester dort bleiben. Also haben sie uns in die Stadt gebracht.
So, they took us to the city.
Ja, ein großes Problem ist auch, dass es eben nur sehr wenig Austausch gibt zwischen den Menschen. Kaum jemand kennt Menschen von eben der anderen Seite, auch Julia nicht. Auf meine Frage, ob sie jemanden kennenlernen wollen würde, hat sie gesagt.
Ich möchte sie nicht kennenlernen, weil ehrlich gesagt ist die Situation sehr angespannt. Aber ich denke, wenn wir alle Politik zur Seite schieben würden und uns wie normale Menschen unterhalten, dann könnten wir sprechen und Freunde sein, wenn wir die Politik ignorieren würden, was sehr schwer ist.
Deshalb möchte sie im Moment lieber keine palästinensischen Gleichaltrigen treffen. Ist schon ganz schön traurig. Sag mal, wird Julia denn in der Siedlung bleiben oder will sie dann woanders hin zum Studieren oder so?
Ja, das überlegt sie schon, wie sie mir gesagt hat. Aber ihr war auch immer wichtig zu sagen und zu betonen, dass dies nichts mit dem Krieg zu tun habe.
Ich bin mir unsicher, wo ich in der Zukunft leben will, ob in diesem Land oder vielleicht sogar nicht in Israel. Aber das hat nichts mit der Situation zu tun. Es hat etwas mit Kultur zu tun, mit den Entscheidungen, die ich in meinem Leben treffen werde, aber nicht, weil ich Angst habe.
Das war also Julia, eine der Schülerinnen, die du da getroffen hast. Was hattest du denn für einen Eindruck von den Schülern? Hattest du das Gefühl, die sind wirklich traumatisiert von diesem Krieg?
Ja, das war irgendwie eine von diesen vielen Situationen in Israel, wo man nicht so richtig weiß, was man eigentlich fühlen soll und ja, wie man das eigentlich bewerten soll. Also wir haben eine ganze Reihe Schüler getroffen. Ich glaube so 7, 8 haben eben ganz explizit von ihren Erfahrungen gesprochen. Und das geht irgendwie so die ganze Bandbreite lang irgendwie von Schülern, die auch sagen, die hatten schon aktiv auch sehr viel Angst, haben immer noch Angst vielleicht. Manche sind wütend auf die Situation, manche sehr unbeteiligt.
Auf die Situation oder auf den Gegner, auf die Palästinenser?
Ja, das auch, das denke ich auch, aber irgendwie, ja, ich glaube, viele eher so auf die Situation, vielleicht auch, ich glaube, irgendwie ein Schüler hat ganz lustig gesagt, na, wieso musste denn dieser Krieg unbedingt in den Sommerferien sein, da hatten wir doch frei, da hätten wir doch gern rausgehen können, also so weit geht es irgendwie, dass sie ja schon so weit distanziert sind, dass sie sagen, eigentlich wäre ich lieber im Schwimmbad gewesen, aber dann kam auch noch der Krieg dazu, also ja, sehr, sehr eindrücklich.
Eigentlich wäre ich lieber im Schwimmbad gewesen und dann kam aber leider der Krieg. Junge Leute im Nahostkonflikt. Wir versuchen uns gleich an einem kleinen, ja, Fazit ist vielleicht ein großes Wort, aber wir überlegen nochmal, wie du das alles wahrgenommen hast und warum das eigentlich so schwer ist, sich da eine eigene Meinung zu bilden. Heute im Sternzeit-Klartext geht es um den Nahostkonflikt. Genauer gesagt darum, wie junge Leute diesen Konflikt ihn erleben. Wir haben einen israelischen Soldaten gehört, wir haben einen Palästinenser gehört, der sich in einer NGO für die Zwei-Staaten-Lösung einsetzt. Und ganz zuletzt waren wir in einer israelischen Schule in einem Kibbutz zu Gast. Und diese Schule, die liegt ganz nah am Gazastreifen und im Sommer ist sie von dort aus mit Raketen beschossen worden. Unsere Reporterin Lea, die war nämlich im Dezember in Israel. Lea, jetzt bist du schon eine Weile zurück. Die Eindrücke haben sich so ein bisschen gesetzt. Woran denkst du jetzt als erstes, wenn du an deine Reise denkst?
Ja, also als ich die Sendung vorbereitet habe und nochmal auch alles durchgehört und die Notizen zu den Gesprächspartnern mir angesehen habe, ist mir schon irgendwie aufgefallen, ja, dass diese jungen Menschen und irgendwie im Vergleich zu älteren Gesprächspartnern, die ich dort auch getroffen habe, dass da eigentlich fast keinen Unterschied irgendwie gibt. Die jungen Menschen werden unheimlich früh eben mit diesen sehr ernsten, schweren Themen, mit Krieg und Gewalt irgendwie ja in Kontakt gebracht. Und ja, das war schon, das ist irgendwie, ja, hat mich stark bewegt.
Ja, und eben, das hat dich stark bewegt, dass es eben einfach so zum Alltag dazu gehört. Das hast du ja eben auch schon mal gesagt. Du hast uns vorher auch gesagt, du bist nach Israel gefahren, weil du immer so viel hörst über diesen Konflikt und weil du den endlich mal verstehen willst. Hat das geklappt? Verstehst du jetzt, was da abgeht?
Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich denke irgendwie, dass ich vorher noch eine klare Meinung über diesen Konflikt hatte. Wir haben ja irgendwie jetzt drei Stimmen gehabt, der Soldat, der für seine Familie kämpft, der junge Aktivist, der sich eben ja auch für sein Land einsetzt und die Julia, die an dieser Grenze lebt und die Gewaltausbrüche irgendwie hautnah miterlebt. Und ja, ich erkenne da irgendwie keinen richtig oder falsch oder der erzählt irgendwie die wahrere Geschichte als der andere. Man kann irgendwie über historische Fakten hin und her diskutieren, aber jeder Gesprächspartner hat irgendwie seine eigene Meinung. Und selbst der israelische Siedler, den ich irgendwie besucht habe, ja, der die Gebiete im Westjordanland irgendwie da besiedelt, ja, der kann irgendwie seine Meinung erklären und erläutern.
Also jeder erzählt eine andere Geschichte. Es gibt keine klare Antwort.
Ja, ich denke, die Julia, die wir gehört haben, hat es irgendwie am besten gesagt. Sie sagte irgendwie, wir könnten alle Freunde sein, gäbe es eben keine Politik. Und ja, das soll irgendwie nicht naiv klingen, aber dieser Konflikt ist eben Jahrhunderte Jahre alt und es gibt dann nicht nur Politik, sondern es gibt auch noch die Religion, es gibt die Ethnien, es gibt die Gebiete, um die sich eben dieser Konflikt dreht.
Also eine schnelle Lösung, die ist wirklich nicht in Sicht.
Ich denke, das haben die Parteien auch schon irgendwie lange aufgegeben, eine schnelle Lösung finden zu wollen. Aber die jungen Menschen, wie der junge Aktivist, den wir in Palästina gehört haben, der eben die Zwei-Staaten-Lösung vorschlägt, der uns sagt, das wäre für ihn vorstellbar und nicht sagt, wir brauchen irgendwie militärisch, wir müssen militärisch gegen Israel vorgehen. Ja, da kann man ja irgendwie schon so eine Entwicklung sozusagen feststellen.
Das heißt, du hast tatsächlich Veränderungen ausgemacht.
Ja, ich denke, das kann man irgendwie auch nicht nur eben auf diesen Aktivisten sehen, sondern grundsätzlich irgendwie habe ich ja stark irgendwie mitgenommen, das haben auch immer wieder Gesprächspartner gesagt, dass das jetzt im Sommer irgendwie passiert ist. Immer wieder ist das Wort so müde gefallen, die Leute sind irgendwie müde, selbst die an Krieg gewöhnten Menschen in Israel und Palästina sagen irgendwie, wir können nicht mehr oder wir wollen, dass sich irgendwie endlich was bewegt.
Das kann man sich natürlich vorstellen, wenn immer im Hintergrund dieser Konflikt mitläuft, immer überall Soldaten, Militärs sind, man immer Angst haben muss, dass wieder Raketen geflogen kommen, dass dieser Konflikt eskaliert, dass das einen müde macht, das kann man sehr gut verstehen. Hat denn auch jemand deiner Gesprächspartner eine Prognose gewagt, wie es weitergehen wird in Israel?
Ja, der Stefan Stetter von der Bundeswehr-Uni, den wir am Anfang gehört haben, er war allerdings weniger zuversichtlich.
Beide Seiten sind derzeit sicherlich darauf eingestellt, dass es weitere Runden, weitere Kampfhandlungen geben kann. Wenn man sich das Muster anschauen, dann war das so, dass etwa alle zwei Jahre, seit 2008, es einen Gaza-Krieg gegeben hat.
Das klingt ja wirklich jetzt nicht gerade sehr optimistisch. Das waren erstmal die Stimmen, die du gesammelt hast für uns in Israel und wir sprechen gleich über die Umstände deiner Recherche, wie du überhaupt nach Israel gefahren bist. Wie leicht oder schwer das war, an Gesprächspartner ranzukommen und über deine Eindrücke rund um diese Interviews, die du da geführt hast. Zwischen den Fronten, junge Leute im Nahostkonflikt. Lea, du hast uns schon erzählt, du hast gedacht, ich will endlich mal verstehen, was da eigentlich hinter diesem Konflikt steckt. Und dann hast du dich aufgemacht nach Israel, das hast du nicht allein getan.
Nee, genau. Ich bin mit einer organisierten Reise gefahren von der Bundeszentrale für politische Bildung. Die machen mehrfach im Jahr für Journalisten, allerdings auch für Nicht-Journalisten eben so Reisen, die immer so 10 bis 15 Tage ungefähr dauern.
Bei euch waren es 2 Wochen. Hattest du denn das Gefühl, ich meine gerade in diesem Konflikt, es ist ja so eine heikle Angelegenheit, wem hört man zu, wen trifft man? Jeder erzählt eine eigene Geschichte, hast du auch gesagt. Hattest du das Gefühl, die Auswahl der Gesprächspartner, das war ausgewogen?
Ja, auf jeden Fall. Das machen die wirklich immer ausgezeichnet. Also wirklich so, wir waren ja in Israel, wir waren in Palästina, haben irgendwie von dem Siedler in Palästina irgendwie bis ja den Schüler, den wir auch gehört haben, irgendwie der direkt an der Grenze wohnt. Also wirklich, doch ich würde sagen, das war im Großen und Ganzen eine runde Geschichte. Zwischenzeitlich hatte ich das Gefühl, wäre gut gewesen, wenn man weniger gehört hätte, weil man jetzt wirklich jede Position kennt und natürlich das Entscheiden sozusagen dann am Ende nicht mehr so leicht fällt.
Aber vielleicht ist das auch gerade die Krux, ne? Es gibt keine klare Antwort, das haben wir eben auch schon mal gesagt. Wie war denn das? Glaubst du, dass du, wenn du allein unterwegs gewesen wärst, es geschafft hättest, da auch so Gesprächspartner an Land zu ziehen?
Nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Das ist wirklich schon ein gutes Angebot. Jetzt muss ja auch irgendwie im Hinterkopf haben, ne, im Sommer war der Krieg, die Situation ist extrem angespannt. Also wir waren, als wir den Siedler zum Beispiel besucht haben, dann kann man auch nicht einfach ja, mit einem Taxi im Zweifel hinfahren oder so, sondern waren wir auch in einem gepanzerten Fahrzeug unterwegs, weil wirklich die Situation im Moment sehr, sehr schwierig ist.
Habt ihr auch mal Angst gehabt? Habt ihr mal eine brenzlige Situation erlebt?
Nee, das würde ich jetzt wiederum nicht sagen. Ich hatte irgendwie das, was mir jetzt so am besten im Kopf geblieben ist, glaube ich, so die Stimmung in Jerusalem. Man kennt das ja irgendwie mehr so aus dem Fernsehen, wenn die im Fernsehen immer sagen, ja, die Stimmung ist angespannt. Da habe ich mal gedacht, angespannt, was soll, wie fühlen die das? Aber in Jerusalem fühlt man das tatsächlich.
Wie fühlt sich das an, wenn es angespannt ist?
Ja, so wie so ein, ja, ich würde fast irgendwie von so einer Aggressivität sprechen sozusagen. Wenn man irgendwie durch die Straßen geht, Jerusalem ist ja irgendwie geprägt davon, dass Muslime, Christen, Juden alle irgendwie ganz eng aufeinander sitzen, sage ich mal. Und ja, man spürt, es ist nicht freundlich, wenn man durch die Straßen geht, sondern die Leute gucken misstrauisch und ja, die Stimmung ist sehr unangenehm. Und das ist irgendwie in Jerusalem zum Beispiel auch so, dass die Leute dir dringend davon abraten, öffentliche Verkehrsmittel zum Beispiel zu benutzen.
Warum?
Weil eben die Gefahr besteht. Es gibt so eine ganz berühmte Bahn, die irgendwie von Ost nach Jerusalem eben reinfährt. Und da sitzen überhaupt keine Leute drin, weil die Leute eben sagen, im Moment können wir das nicht machen. Es gab zu viele Angriffe, zu viele Anschläge, sodass eigentlich jeder irgendwie mit dem eigenen Auto oder eben mit dem Taxi unterwegs ist.
Das heißt, die Angst, die liegt da irgendwie in der Luft.
Ja, also auf unserer Seite auf jeden Fall definitiv, aber ich hatte auch das Gefühl, auch dass die Leute in der Stadt, in Jerusalem, aber auch in Tel Aviv eben das immer noch so mit sich rumtragen.
Jetzt ist es für Deutsche immer noch nicht so ein Land wie alle anderen Länder Israel. Hattest du das Gefühl, das ist manchmal merkwürdig, wenn man da als Deutsche hinkommt? Du bist sehr jung, du hast mit dieser Holocaust-Vergangenheit persönlich überhaupt nichts zu tun, aber trotzdem bist du eine Nachfahrin des Tätervolkes, ne?
Ja, also ja, auf jeden Fall. Die Frage habe ich mir auch im Vorhinein gestellt, sozusagen, wie wird das sein? Ich glaube, Deutschland, wenn ich jetzt richtig einordne, kann man sagen, ist natürlich dadurch, dass es politisch sehr nah an Israel ist und Israel ja wirklich im Sommer auch irgendwie massiv an Boden verloren hat, an Unterstützung weltweit, sind die Deutschen fast irgendwie, wie soll ich sagen, willkommener, ja, weil eben die politische Stimmung in Deutschland noch ganz klar eben mit Israel und mit der, oder bis zum gewissen Maße eben mit Israel eben noch geht. Persönlich stimmt, da habe ich schon manchmal gedacht, irgendwie, ja, ist die Situation jetzt gerade komisch, auch eben wenn junge Leute oder wenn die Menschen da über den Holocaust sprechen. Aber im Großen und Ganzen habe ich das nicht so empfunden, eher im Gegenteil eben.
Würdest du gerne nochmal nach Israel fahren?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da waren wir uns auch in der Gruppe einig. Ich glaube, irgendwie die erste Fahrt ist irgendwie, oder würde ich sagen, bleibt immer die erste und auf jeden Fall wird eine zweite folgen, ja.
Was wir jetzt ein bisschen unter den Tisch fallen lassen haben, ist, dass Israel natürlich auch ein wahnsinnig schönes Land ist, ne?
Ja, das stimmt. Gut, zugegebenermaßen habe ich manchmal gedacht, ist auch viel trockene Erde hier, also warum man nicht unbedingt um diesen Erdteil so streiten muss, weiß ich nicht, aber doch, das stimmt natürlich, Tel Aviv liegt am Meer wunderschön und es gibt das Schwarze Meer natürlich noch und doch, das stimmt, das war und ich glaube irgendwie kulturell ist es auch was Besonderes, ja, einfach weil so viele verschiedene Menschen da mit so vielen verschiedenen Kulturen und Sprachen miteinander leben, das stimmt, das ist hat was Besonderes auf jeden
Klar,
Fall.
Klar, und das ist natürlich das heilige Land gleich für drei verschiedene Religionen, fürs Judentum, fürs Christentum und auch für den Islam, also ganz, ganz geschichts- und kulturträchtige Erde da. Kann man doch verstehen, warum die sich drum streiten. Naja, du darfst dir noch was wünschen, ein Musikstück.
Ja, genau. Ich habe was ganz Besonderes mitgebracht. Wir können ja mal reinhören, dann kann ich vielleicht noch mal erzählen, warum ich mir das ausgesucht habe.
Domradio Sternzeit. Starkes Stück.
Lea, was war das genau?
Das war das Lied Chinach Yava oder You're Beautiful, also du bist wunderschön von Eden Rachel und ich habe es mitgebracht oder ausgewählt. Der hatte eine ganz tolle Art, eben traditionelle hebräische Stücke irgendwie mit arabischer und äthiopischer Musik zusammen zu vermischen und das hat mich irgendwie bewegt, auch eben im Hintergrund, dass jetzt bei der Israel-Reise irgendwie das Gefühl hatte, was ein tolles, kulturell vielfältiges Land Israel eigentlich ist.
Und wenn du so ein Stück hörst, dann kommen dir wahrscheinlich ganz viele Gesichter und Eindrücke wieder in den Sinn.
Ja, genau.
Unsere Sternzeit zwischen den Fronten, junge Leute im Nahostkonflikt, die geht jetzt zu Ende.
Ja, wer die Sendung auch mal nachhören möchte, kann das tun unter domradio-sternzeit.de. Da gibt es auch alles zum Downloaden.
Wir sagen jetzt Tschüss, wünschen schon mal ein schönes Wochenende und wir, das sind
Lea Dolber
und Hilde Reginiter. Tschüss.